Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
SK Audio.
Es ist der 17. Dezember. Herzlich willkommen zu Kalter Winter, heiße Spuren, deinem Krimi-Adventskalender. Heute und morgen hörst du einen Kurzkrimi von Edgar Wallace. Zu diesem Namen muss ich dir wohl nicht viel erzählen. Edgar Wallace gehört zu den erfolgreichsten englischsprachigen Krimi-Autoren und gilt als Erfinder des modernen Thrillers. 175 Bücher und 15 Theaterstücke hat er geschrieben. Und eben auch einige Kurzgeschichten, von denen ich eine für den Adventskalender ausgesucht habe, die natürlich im Winter spielt und mit einer Hinrichtung an einem kalten Dezembermorgen endet. Aber hör selbst, was es mit dem Fall Stretelli auf sich hat. Viel Spaß mit dem 17. Türchen. Der Fall Stretelli von Edgar Wallace. Gelesen von Stefan Krombach. Detektivinspektor John Mackenzie hatte seinen Abschied eingereicht. Und die Zeitungen brachten aus diesem Anlass viele Berichte über ihn und seine Erfolge. Seine direkten Vorgesetzten wunderten sich, welche Gründe ihn zu dem vorzeitigen Rücktritt veranlasst haben mochten. Aber alle Vermutungen waren falsch. Kein Mensch ahnte die eigentliche Ursache. Mackenzie wusste nämlich nicht mehr, wie er in dem Widerstreit zwischen Pflicht und Gerechtigkeitssinn handeln sollte, und wählte deshalb den Ausweg, sein Amt niederzulegen. In diesen Konflikt war er durch die Bearbeitung des Falles Stretelli geraten, der äußerlich dadurch zum Abschluss gebracht wurde, dass man an einem kalten Dezembermorgen im Gefängnis zu Nottingham einen Verbrecher hängte. Die Tatsache, dass John Mackenzie seinen Abschied einreichte, war umso unverständlicher, als seine Vorgesetzten ihm zur Aufklärung dieses Falles besonders gratuliert und eine Beförderung in Aussicht gestellt hatten. Aber gleich darauf ging er in sein Büro und schrieb kurz entschlossen sein Abschiedsgesuch. In gewisser Weise war Mackenzie eben altmodisch. Einige Monate bevor er den Dienst quittierte, brachte ihm ein Untergebener eine Visitenkarte mit der Aufschrift »Dr. Med. Mona Stretelli, Madrid«. Als er das las, rümpfte er die Nase. Er hatte ein Vorurteil gegen Ärztinnen, obwohl dies die erste war, die ihn amtlich aufsuchte. »Führen Sie die Dame in mein Büro«, sagte er und wunderte sich, was eine spanische Ärztin bei Scotland Yard zu suchen hatte. Noch ehe er sich versah, stand sie bereits vor ihm. Lebhaft, dunkel, von durchschnittlicher Größe. Als er sie näher betrachtete, kam ihm zum Bewusstsein, dass sie sogar schön war. »Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen«, begrüßte er sie höflich in französischer Sprache. »Was kann ich für Sie tun?« Sie lächelte leicht über diesen etwas brüsken Empfang. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir 10 Minuten Ihrer sonst so kostbaren Zeit schenken würden, Mr. Mackenzie«, entgegnete sie auf Englisch. »Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen.« Dann reichte sie ihm einen Brief, der den Stempel des Innenministeriums trug. Es war ein Einführungsschreiben, das ihr ein hoher Beamter gegeben hatte. Inspektor Mackenzie wunderte sich jetzt nicht mehr, dass sie ihn aufgesucht hatte. »Kennen Sie Mr. Morstles?« fragte sie. Er schüttelte den Kopf. Sie zögerte. »In London müssen Sie aber doch gewisse Gerüchte hören. Ich meine von West End. Haben Sie noch nie etwas von Margaret Stretelli erfahren?« Mackenzie runzelte die Stirn. »Selbstverständlich, der Name kommt mir bekannt vor. Sind Sie mit der Dame verwandt?« »Sie war meine Schwester«, entgegnete sie ruhig. Sie nickte wieder, und er sah, dass ihre Augen feucht wurden. Als Margaret Stretelli aus London verschwand, war man bei Scotland Yard darüber weder erleichtert noch betrübt, aber man vermerkte es. Margaret gehörte zu einem Kreis moderner junger Damen, die sich gewöhnlich in einem Restaurant in Soho trafen. Man wusste im Polizeipräsidium, dass sie mit allen möglichen fragwürdigen Elementen zusammenkam. Sie war in gewisser Weise am Kokainhandel beteiligt, da sie das Rauschgift selbst kaufte. Einmal hatte die Polizei eine Razzia abgehalten und sie in einer Kokainkneipe abgefasst, so dass sie vor den Polizeirichter kam und eine Ordnungsstrafe erhielt. Ein anderes Mal hatte sie ebenfalls die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gelenkt, weil sie in ihrem Luxuswagen gegen einen Laternenpfahl gefahren war. Ihr selbst war bei diesem Unfall nichts geschehen.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bei Scotland Yard interessierte man sich für die Extravaganzen dieser jungen Dame. Man wusste, dass sie über große Geldmittel verfügte, und als sie sich nicht länger in den Lokalen zeigte, in denen sie früher verkehrt hatte, erkundigte man sich nach ihrem Verbleib. Es stellte sich heraus, dass sie einen Gutsbesitzer in Mittelengland geheiratet hatte. Ein paar Wochen nach der Hochzeit brannte sie ihm jedoch durch und fuhr nach New York. Das war eine ziemlich uninteressante Geschichte, die ähnlich auch schon anderen Leuten passiert war. Es lohnte sich kaum, die Einzelheiten zu den Akten zu nehmen. Da aber alle Verbrechen mit nichtssagenden Geschichten beginnen, wurden auch diese Daten gesammelt und notiert. Vielleicht ist es besser, wenn ich Ihnen zuerst kurz die Geschichte unserer Familie erzähle, begann Mona Stretelli. Mein Vater war ein bekannter Arzt in Madrid. Bei seinem Tod hinterließ er seinen beiden Töchtern, Margaret und mir, 5 Millionen Pesetas. Ich hatte den Beruf meines Vaters ergriffen und übte schon 3 Jahre eine Praxis aus, als er starb. Meine arme Schwester Margaret führte ein bewegtes Leben und suchte Zerstreuungen, die nach ihrem Geschmack waren. 3 Monate nach dem Tod meines Vaters ging sie nach Paris, um Musik zu studieren, und von dort nach London, wo sie in den Kreisen der Bohème verkehrte. Unter anderem auch mit Leuten, die bei der Polizei unbeliebt waren. Wie sie mit Mr. Morstles bekannt wurde, habe ich niemals erfahren können. Sie hatte bereits einen großen Teil ihres Geldes verbraucht, als sie unter seinen Einfluss kam. Er machte ihr einen Heiratsantrag, und sie wurden auf dem Standesamt in Marylebone getraut. Darauf zog sie mit ihm auf sein Gut in Little Saffron. Verschiedene Dorfbewohner haben sie gesehen, und soweit ich herausbringen konnte, hat sie im Ganzen 3 Wochen mit ihm zusammengelebt. Wie lange sie dann noch dort wohnte, ist nicht bekannt.
Es mögen 3 Monate gewesen sein, vielleicht auch nur einer. Als sie verschwand, glaubte man im Dorf allgemein, dass sie ihrem Mann davongelaufen sei. Die Leute waren ja schon gewöhnt, dass Mr. Morstles mit seinen Ehen Unglück hatte. »War er schon öfter verheiratet?«, fragte Mackenzie. »Schon 2 Mal. Auch seine beiden ersten Frauen waren ihm durchgegangen, und er hatte sich scheiden lassen. Mr. Mackenzie, ich bin fest davon überzeugt, dass meine Schwester ermordet worden ist.« Er richtete sich plötzlich auf.
»Ermordet? Aber, liebes gnädiges Fräulein, es ist doch leicht möglich, dass Ihre Schwester tatsächlich davonlief.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Das ist unmöglich. Wenn sie ihn verlassen hätte, wäre sie sofort zu mir gekommen. Wir waren immer die besten Freundinnen, und obgleich sie sehr eigensinnig und dickköpfig war, wandte sie sich doch immer an mich, wenn sie in eine unangenehme Situation geriet.«
»Haben Sie denn Mr. Morstles kennengelernt?«
»Ja, ich habe ihn gesehen, und zwar gestern zum 1. Mal. Und nachdem ich ihn getroffen habe, bin ich davon überzeugt, dass meine Schwester ermordet wurde.«
»Das ist eine schwere Anklage, die Sie erheben. Ich will allerdings glauben, dass Sie derartiges nicht sagen würden, wenn Sie nicht guten Grund dazu hätten«, entgegnete Mackenzie lächelnd. »Und da Sie Ärztin sind, lassen Sie sich wahrscheinlich nicht leicht durch Stimmungen beeinflussen und überlegen sich, was Sie sagen.« Sie nickte mit dem Kopf, erhob sich und ging erregt im Büro auf und ab.
»Verzeihen Sie, Mr. Mackenzie, aber ich bin so fest davon überzeugt, dass meine arme Schwester Margaret tot ist, dass ich es nicht glauben würde, wenn ich sie in diesem Augenblick ins Zimmer treten sähe.« »Aber wie kommen Sie denn darauf?«, fragte Mackenzie hartnäckig. »Außer der Tatsache, dass Mr. Morstles 3 Mal geheiratet hat, ist doch nichts gegen ihn bekannt.«
»Ich selbst habe Nachforschungen angestellt.
Die Polizeibehörde seines Ortes hält ihn für einen ehrbaren Charakter. Aber ich glaube, dass ich Ihnen Einzelheiten mitteilen kann, die Sie interessieren werden. Bevor Margaret London verließ, hat sie 6.500 Pfund von ihrer Bank abgehoben.
Und wo blieb das Geld? Haben Sie ihn denn nicht gefragt?«
»Doch. Er antwortete mir, dass meine Schwester, als sie von ihm wegging, nicht nur ihr eigenes Geld, sondern auch noch eine große Summe von ihm mitgenommen habe, sodass er im Augenblick in großer Verlegenheit sei. Ja, er hatte sogar die Unverschämtheit, mich aufzufordern, ihm Schadenersatz zu leisten.«
Mackenzie stützte das Kinn in die Hand und dachte nach. »Die Sache scheint sich tatsächlich mehr und mehr zu einer Mordgeschichte zu entwickeln«, meinte er. »Aber ich hoffe schon um Ihretwillen, dass Sie sich irren, Miss Tritelli. Auf jeden Fall werde ich Mr. Morstles aufsuchen.«
Werbung.
Von Edgar Wallace kennst du bestimmt zumindest die Titel seiner berühmtesten Krimis, wie zum Beispiel Der Hexer oder Das indische Tuch, aber es gibt unter seinen vielen, vielen Werken auch ein paar unbekannte Perlen. Zum Beispiel die Kurzkrimiserie Der Preller. Sie erzählt von den Gaunereien von so einer Art Robin Hood in London. Der Preller nimmt sich nämlich selbst Ganoven vor und bringt sie immer wieder auf raffinierte Weise um ihre Beute. Sein erstes Abenteuer kannst du dir als Hörbuch anhören in meinem SK Audio Hörbücher-Kanal bei Apple Podcasts. Da bekommst du alle meine Hörbücher am Stück und kannst die Podcasts ohne Werbung hören. Und noch bis Weihnachten bekommst du jetzt 7 Tage lang kostenlos Zugriff auf alle Premium-Inhalte. Den Link zum Kanal findest du in der Podcast-Beschreibung.
An einem Wintermorgen, an dem alle Zweige und Sträucher in dem Obstgarten von Mr. Peter Morstles bereift waren, ging Detektivinspektor Mackenzie langsam von der Eisenbahnstation in Richtung Morstles Haus. Er hatte seine Pfeife angesteckt und trug den zusammengerollten Regenschirm, ohne den er niemals ausging. Als er das Haus auf dem Hügel sah, blieb er stehen und betrachtete das Gebäude, einen hässlichen Betonneubau, eingehend. Es stand am Abhang und man musste von dort eine prachtvolle Aussicht haben. 5 Minuten später war er bei dem Gebäude selbst angekommen. Irgendwie machte es ihm keinen günstigen Eindruck. Er klopfte an die Tür und ein großer, breitschultriger Mann öffnete ihm. Sein nicht allzu volles Haar zeigte eine rötlich-blonde Färbung und er hatte ein rotes, gesundes Gesicht. Mit argwöhnischen Blicken maß er den Detektiv. »Guten Morgen, Mr. Morstles. Ich bin Inspektor Mackenzie von Scotland Yard.« Kein Muskel in dem Gesicht des Mannes rührte sich. Er zuckte mit keiner Wimper, während er ihn mit seinen großen blauen Augen fest ansah. »Freut mich. Bitte treten Sie näher.« Morstles führte den Inspektor in eine mit Steinfliesen ausgelegte Küche, die niedrig, aber sehr sauber war. »Hat Miss Tretelli Sie hergeschickt?« fragte er. »Nach allem, was ich von ihr weiß, muss ich das annehmen. Als ob ich nicht schon gerade genug Sorgen und Kummer mit ihrer Schwester gehabt hätte.« »Wo ist denn Ihre frühere Frau?« fragte Mackenzie geradezu. »Die muss sich irgendwo in Amerika aufhalten. Selbstverständlich hat sie mir nicht die Stadt genannt, in die sie ziehen wollte. Ich habe ihren letzten Brief oben.« Nach ein paar Minuten kehrte er mit einem grauen Briefbogen zurück, der weder Anschrift noch Adresse trug. »Ich verlasse dich, weil ich das ruhige Landleben nicht vertragen kann. Diesen Brief schreibe ich an Bord der Teutonic. Bitte reiche die Scheidungsklage gegen mich ein. Ich möchte dir nur noch kurz mitteilen, dass ich nicht unter meinem eigenen Namen reise.« Mackenzie betrachtete das Schreiben von allen Seiten. »Ich möchte nur wissen, warum sie nicht die Briefbogen genommen hat, die man umsonst an Bord bekommen kann,« fragte er freundlich. »Eine Frau, die in aller Eile abreist, packt doch gewöhnlich kein Briefpapier in ihren Koffer. Sie haben sie doch sicher in der Passagierliste gefunden?« »Ach so, ich verstehe, das konnten sie ja nicht, weil sie unter einem anderen Namen reiste. Wie mag sie nur mit den Passschwierigkeiten fertig geworden sein?« Der Inspektor sagte das alles leicht hin, betrachtete aber dauernd den Mann, der vor ihm stand. Wenn er aber glaubte, dass er Peter Morstles irgendwie beeinflussen konnte, irrte er sich. »Wie sie mit ihrem Pass fertig geworden ist, geht mich doch nichts an. Darum soll sie sich allein kümmern,« entgegnete der Mann ruhig. »Sie hat mich nicht ins Vertrauen gezogen. Ihre Schwester ist ja ganz darauf versessen, dass ich sie umgebracht haben soll,« sagte er dann und lachte. »Glücklicherweise war ich allein im Haus, als sie neulich herkam. Es hätte ja ein hübsches Spektakel im Dorf gegeben, wenn meine Dienerschaft alles gehört hätte, was sie mir an den Kopf warf.« Auch Morstles sah den Inspektor dauernd an. »Ich vermute, dass sie Ihnen auch all den Unsinn erzählt hat. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen gern die Erlaubnis, das ganze Haus vom Keller bis zum Dach zu durchsuchen. Mehr kann ich wahrhaftig nicht tun. Das Einzige, was noch von ihr hier ist, sind ein paar Kleider. Wollen Sie die vielleicht sehen?« Mackenzie folgte ihm die Treppe hinauf zum großen gemeinsamen Schlafzimmer, das nach vorn heraus lag. In einem eingebauten Schrank fand er einen braunen Pelzmantel, drei Kleider und ein halbes Dutzend Paar Schuhe. Diese betrachtete er und entdeckte ein Paar, das noch nicht getragen war. Mackenzie zog seine Schlussfolgerungen aus dieser Tatsache. Eine Untersuchung des Gartens und des Grundstücks brachte ihn der Lösung auch nicht näher. Er konnte sich nicht erklären, wie die Frau verschwunden sein mochte. »Was bauen Sie denn da?« fragte Mackenzie und wies auf einen halbvollendeten Betonanbau. Morstles lächelte. »Ich wollte einen Anbau fertigstellen. Darin sollte auch ein Schlafzimmer und ein Bad für meine Frau eingerichtet werden. Dieses Haus war ihr nicht gut genug. Der untere Teil war zu einem Wohnzimmer bestimmt, das sie gleichzeitig als Boudoir benutzen wollte. Ich bin kein vermögender Mann, Mr. Mackenzie, aber ich hätte mein letztes Geld für diese Frau hergegeben. Sie war sehr reich, sie hatte Tausende, aber ich habe davon nichts bekommen und ich wollte auch gar nichts davon.« Mackenzie holte tief Atem. »Dann haben Sie allerdings viel Unglück in Ihren Ehen gehabt,« meinte er, und Morstles brummte etwas, das wohl eine Bestätigung sein sollte.
Da Das war der erste Teil von Der Fall Stretelli von Edgar Wallace. Morgen gibt es den zweiten und auch schon letzten Teil. Dann hörst du, wie es weitergeht und was die Gründe dafür sind, dass Detektivinspektor McKenzie seinen Beruf nach der Lösung dieses Falls an den Nagel hängt. Ein paar Folgen haben wir bis Weihnachten noch vor uns. Wenn du meinen Podcast also bis jetzt noch nicht abonniert hast, dann wird es aber höchste Zeit. Und über eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify freue ich mich auch sehr. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen 17. Dezember und sage bis morgen bei Kalter Winter, heiße Spuren.